Amt.
NDR Info. Themen des Tages.
Kommt sie wirklich die Waffenruhe im Gazastreifen? Und kann das Abkommen wirklich auch der Weg zu einem dauerhaften Frieden sein in der Region? Das ist natürlich unser erstes Thema heute Abend. Dann auch der Blick nach Deutschland. Kanzler und Vizekanzler sagen heute vor einem Untersuchungsausschuss zum deutschen Atomausstieg aus. War der objektiv richtig oder ideologisch begründet? Dazu müssen Scholz und Habeck gerade Stellung nehmen. Wird das zu einer Belastung im Wahlkampf? Außerdem Joe Biden hält als US-Präsident eine letzte Rede an die Nation und warnt die Amerikanerinnen und Amerikaner eindringlich vor den Gefahren für die Demokratie. Er warnt vor einer Lawine der Fehl- und Desinformation. Und, das ist bemerkenswert, er warnt vor einer Herrschaft der superreichen Tech-Milliardäre. Also einiges zu besprechen, das machen wir jetzt in den Themen des Tages. Heute an diesem 16. Januar. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend. 15 Monate war jetzt Krieg im Gazastreifen. Mehr als 46.000 Menschen sind durch Schüsse, durch Bomben oder an den Folgen von Mangelernährung ums Leben gekommen. Das unvorstellbare Leid vor Ort lässt sich nur schwer in Worte fassen. Genauso schwer ist es, die Ängste und Sorgen der Angehörigen der von der Terrororganisation Hamas entführten Geiseln zu begreifen. Nach vielen Rückschlägen und Enttäuschungen gibt es jetzt aber Hoffnung auf eine Waffenruhe und auf die Freilassung der Verschleppten. Die Verhandlungen in Katar wurden erfolgreich abgeschlossen, ein Abkommen erreicht. Das liegt jetzt bei der Regierung, dem Kriegskabinett in Tel Aviv. Stimmt das zu? Jan-Christoph Kitzler mit dem aktuellen Stand.
Nach der Freude über die Einigung kommt die Hängepartie. Nachdem gestern schon die Einzelheiten verkündet wurden, nachdem der alte und neue US-Präsident gratuliert hatten und weitere politische Führer aus der ganzen Welt, ist unklar, wie es weitergeht. Was sich nicht verändert hat, sind die gegenseitigen Schuldzuschreibungen, wer dafür verantwortlich ist. Israel sieht die Schuld bei der Hamas, so sagte es Regierungssprecher David Mancer.
As of this morning, the Prime Minister's office has made clear.
Heute Morgen hat das Büro des Premierministers klargestellt, dass die Hamas den Geiseldeal verleugnet und im letzten Moment für eine Krise gesorgt hat, um letzte Zugeständnisse zu erreichen. Deshalb kann das Kabinett diesem Deal nicht zustimmen. Nicht bevor die Verhandler Israel mitteilen, dass die Hamas die gesamte Vereinbarung akzeptiert hat, über die es schon Einigkeit gab. Die Reaktion der Hamas kam prompt und von mehreren Vertretern der Terrororganisation. Nein, die Hamas stehe dem Deal nicht im Weg, hieß es zum Beispiel von Isad El-Rishik, einem hochrangigen Vertreter, der sich gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters in Doha äußerte. Was die Behauptung von Netanyahu angeht, kann ich bestätigen, dass die Hamas zu dem steht, was vereinbart wurde und zur Waffenstillstandsvereinbarung, die von den Unterhändlern verkündet wurde. Nichts wurde hinzugefügt. Ich hoffe, dass diese Statements von Netanyahu nicht ein Versuch sind, sich seiner Verantwortung für die Waffenruhe zu entziehen. Eigentlich sollte das israelische Kabinett schon am Morgen der Einigung zustimmen, die dann am Sonntag in Kraft treten sollte. Inzwischen ist nicht klar, ob der Zeitplan noch zu halten ist. Beobachtern zufolge geht es unter anderem um die palästinensischen Häftlinge in israelischen Gefängnissen, die wie 33 Geiseln freikommen sollen. So soll die Hamas das Veto Israels ablehnen, das das Land fordert. Doch auch innenpolitisch gibt es in Israel immer lauter werdende kritische Stimmen. Bezalel Smotrich beispielsweise, Israels rechtsextremer Finanzminister, hat mit einem Bruch der Koalition gedroht, sollte der Krieg in Gaza enden. Er hält den Deal für ein Sicherheitsrisiko für sein Land. Unterstützer dieser Position waren heute in Jerusalem auf der Straße, wie beispielsweise Hodaya Minke, die demonstriert hat. Das ist einer der schlimmsten Momente in der Geschichte Israels. Nicht nur, weil wir den Krieg beenden, nicht nur, weil wir 1000 Erzterroristen freilassen, die nichts anderes wollen, als uns zu töten, sondern wir bekommen nur 30 Geiseln und wir wissen nicht, in welchem Zustand sie sind. Und was ist mit den anderen Verschleppten? Vor allem die ganz große Frage ist noch unklar. Gibt es eine Chance, dass aus der Waffenruhe ein dauerhafter Waffenstillstand wird, bis hin zum Wiederaufbau des Gazastreifens? Das lehnt nicht nur ein Teil der Israelis ab und Teile der Regierung, sondern auch Sicherheitsexperten wie Armi Avivi, ein ehemaliger General.
This deal is not the end of the war.
Dieser Deal ist nicht das Ende des Krieges. Israel hat sehr klare Ziele, die die Zerstörung der Hamas als Verwaltung und militärische Kraft beinhaltet. Und alle Geiseln zurückbringen, jetzt bekommen wir nur einen Teil. Und außerdem sicherstellen, dass es nie wieder eine Terrorarmee in Gaza geben wird. Das ist ein langer Krieg in Gaza. Israel wird viele, viele Jahre damit umgehen müssen. Das ist jetzt nur ein Schritt, in dem Israel das Ziel, die Geiseln nach Hause zu bringen, priorisiert. Die Hamas hingegen will sicherstellen, dass der Krieg in Gaza endet und Israels Truppen sich zurückziehen. Stattdessen gab es in den letzten Stunden vor einer möglichen Waffenruhe noch einmal heftige Angriffe der israelischen Luftwaffe auf Ziele im Gazastreifen mit Dutzenden Toten. Die Hoffnung vieler Menschen dort, die gestern Abend noch jubelnd auf der Straße waren, sie war möglicherweise verfrüht.
Was dieses Abkommen für die Region, aber auch für die israelische Regierung bedeuten könnte, auch ein Scheitern, das vertiefen wir gleich noch einmal. Die Europäische Union hofft unterdessen, dass mit der Vereinbarung zwischen der Hamas und Israel Hilfsgüter besser an Bedürftige verteilt werden können im Gazastreifen. Aber in Brüssel gibt es neben der Hoffnung auch immer noch einige große Fragezeichen, wie Helga Schmidt uns jetzt berichtet.
Ursula von der Leyen sieht in der Waffenruhe Hoffnung für die gesamte Region. Aber wie viele andere Spitzenpolitiker in Europa ist auch sie vorsichtig. In die Erleichterung mischt sich immer wieder auch die Sorge, dass die Hoffnungen wieder enttäuscht werden können. Alles wird davon abhängen, ob und wie das Abkommen respektiert wird. Das ist der Tenor in Brüssel.
It is vital that the deal is fully implemented.
Entscheidend ist, dass die Vereinbarung jetzt vollständig umgesetzt wird. Das erklärte ein Sprecher der EU-Kommission am Mittag und er fügte auch die Bedingungen hinzu, dass alle Geiseln freigelassen werden und dass die Kämpfe dauerhaft eingestellt werden.
And to ensure a permanent end to hostilities.
Am Mittag gab die EU auch ein neues Hilfsprogramm für Gaza frei. Lebensmittel, Medikamente und Hilfen für die Wasserversorgung im Wert von 120 Millionen Euro. Zuletzt erreichten solche Hilfen die Menschen in Gaza oft nicht. Raketenbeschuss verhinderte das, oft aber auch gezielte Raubaktionen von Hamas-Anhängern.
We hope that indeed the ceasefire will allow vastly improved access for humanitarian aid.
Wir hoffen, dass die Waffenruhe auch die Verteilung der humanitären Hilfe wieder leichter macht, kündigt der Kommissionssprecher an, damit Lebensmittel bei denen landen, die sie brauchen. Am Zustandekommen der Waffenruhe war die EU nicht direkt beteiligt. Man habe diplomatisch unterstützt, aber eher im Hintergrund, so heißt es in Brüssel. Beim Wiederaufbau wollen die Europäer dagegen eine aktivere Rolle spielen. Das bedeutet finanzielle Unterstützung für die zerstörten Gebiete, aber dabei soll es nicht nur allein um Geld gehen. Das fordert die Europaabgeordnete Hanna Neumann.
Teil des Plans für den Wiederaufbau ist auch eine Antwort auf die Frage, wer denn zukünftig Gaza, die palästinensischen Gebiete, regieren soll. Wichtig ist es hier, dass das eine Regierungsform wird, die von den Menschen in Palästina, von den Palästinenserinnen und Palästinensern akzeptiert wird.
Die Grünen-Politikerin erinnert daran, dass die Europäer die wichtigsten Geldgeber für die palästinensische Autonomiebehörde sind. Deren Ministerpräsident Mohammed Mustafa ist morgen zu Gesprächen in Brüssel. Und dabei wird es um die heikle Frage gehen, ob seine Palästinenserbehörde wirklich Gaza mitverwalten kann, obwohl sie dort von der bisher regierenden Hamas bekämpft wurde.
Helga Schmidt war das aus dem ARD-Studio in Brüssel. Schauen wir uns dieses Abkommen zwischen Israel und Hamas noch einmal genauer an, auch woran es scheitern könnte. Es soll drei Phasen geben. Die erste Phase könnte am Sonntag starten. Ab dann gilt eine Waffenruhe, in der sich das israelische Militär aus dem Zentrum des Gazastreifens zurückziehen soll. Im Austausch sollen die ersten 33 Geiseln freikommen. In der zweiten Phase kommt der Rest der Geiseln frei. Ein dauerhafter Waffenstillstand und der komplette Abzug des israelischen Militärs aus dem Gazastreifen soll dann vereinbart werden und weitere palästinensische Häftlinge werden auch freikommen. Gefolgt von der dritten Phase, der Wiederaufbau des weitgehend zerstörten Gazastreifens. Kann dieses Abkommen zur Waffenruhe wirklich auch so eine Art Roadmap zum Frieden werden? Dazu jetzt der Islamwissenschaftler Simon Wolfgang Fuchs. Er ist Professor für Nahoststudien an der Hebräischen Universität von Jerusalem und genau da habe ich ihn auch zum Gespräch erreicht. Jetzt ist das Kriegskabinett in Tel Aviv und hat Netanjahu gefragt, wie es weitergeht. Netanjahu hat ja die extreme Rechte des Landes im Nacken, wie sein Minister Ben-Gvir zum Beispiel. Kann das Abkommen innenpolitisch noch scheitern? Wie sieht er das?
Der Tag heute war schon etwas ernüchternd, weil noch bisher das Kabinett noch nicht zusammengerufen worden ist. Angeblich liegt es eben an der Hamas, die neue Forderungen gestellt hat. Auf der anderen Seite ist es aber ja wirklich so, dass auch von den Koalitionspartnern große Ablehnung kommt. Beziehungsweise ist eigentlich an die Bedingung geknüpft, dass man nur die Phase 1 implementiert des Abkommens. Und das ist eigentlich ja nicht der Sinn der Sache, dass man ein paar Geiseln austauscht und dann gleich wieder in den Kriegszustand geht.
Die Rechtsextremen in der israelischen Regierung bezeichnen allein die Waffenruhe ja schon als, Zitat, Katastrophe für die nationale Sicherheit Israels. Können Sie sich denn wirklich vorstellen, dass wir absehbar einen Abzug erleben der Truppen, also dass das Abkommen wirklich zu so einer Art Roadmap zum Frieden werden kann?
Das muss sich jetzt wirklich zeigen, ob Netanjahu an dieser Regierung festhalten will oder ob er mit der Opposition gemeinsame Sache machen will, die ihm das auch schon angeboten hat, dass sie sich auf ihn in dieser Hinsicht verlassen könnte. Und hier muss sich, glaube ich, Netanyahu auch entscheiden. Ist ihm daran gelegen, vielleicht hier Leute an Bord zu halten, die an einer Siedlung in Gaza interessiert sind? Oder ist es ihm vielleicht auch wichtiger, die Beziehungen zu der neuen US-Administration weiterhin offen zu halten und hier eine gute Beziehung weiterhin einzugehen? Und ich könnte mir vorstellen, im strategischen Interesse, auch was den größeren Nahen Osten anbelangt, wird es dann doch dahin sein, dass er auf dieses Abkommen weiterhin drängt.
Wir können ja gleich nochmal auf die Rolle von Donald Trump schauen. Aber Herr Fuchs, wie nehmen Sie das denn in der Bevölkerung wahr? Also gibt es für Netanyahu gerade die Beinfreiheit, die Koalition wieder zu wechseln mit der Opposition? Also es waren ja schon sowieso vor dem Krieg unfassbar intensive Monate auch für diese Regierung um Netanyahu.
Also wenn wir uns seit Monaten die Umfragen anschauen, dann sind die eigentlich relativ stabil, dass 70% der Israelis so einen Deal möchten. Natürlich eine sehr lautstarke und für Netanyahu sehr wichtige Minderheit wird es auf keinen Fall. Und hier stehen wir vor einem grundsätzlichen Dilemma. Netanyahu hat sich an diese Koalition gebunden, mit bestimmten Leuten paktiert. Und da ist das Brechen jetzt durchaus schwierig, weil man so viel gemeinsam eigentlich auf den Weg bringen wollte, von der Justizreform angefangen, jetzt die ganze Politik seit dem 7. Oktober. Aber es ist nicht unmöglich und der Großteil der Bevölkerung würde hinter ihm stehen. Der Großteil der Bevölkerung möchte allerdings auch, dass er nicht weiter Ministerpräsident ist.
Wo sehen Sie denn jetzt mal absehbar von der innenpolitischen Diskussion, die jetzt in den kommenden Stunden stattfindet, noch Fallstricke in diesen drei Phasen?
Ich glaube, der größte Fallstrick ist wirklich in Phase 2. Da soll es zum einen darum gehen, dass sich eben das israelische Militär komplett zurückzieht aus dem Gazastreifen und auch alle Geiseln freigelassen werden. Auf der einen Seite sagt aber eben Israel, man will sich nicht zurückziehen, bevor nicht eine alternative Führung im Gazastreifen die Verwaltung übernimmt, bevor nicht die Hamas ihrer sämtlichen militärischen und verwaltungstechnischen Fähigkeiten beraubt ist. Die Hamas sagt auf der anderen Seite, sie werden nicht alle Geiseln freilassen, bevor sich Israel nicht zurückgezogen hat. Hier haben wir ein Dilemma und es ist völlig unklar, wer eigentlich auch verwaltungsmäßig die Rolle der Hamas übernehmen kann. Es sollte nach israelischer Ansicht eben nicht die palästinensische Autonomiebehörde sein, die eigentlich dafür prädestiniert wäre. Wer könnte es sonst sein? Da fehlt mir im Moment auch noch etwas die Fantasie. Es könnte natürlich irgendwie ein Kompromiss sein, dass auch andere arabische Staaten für eine Zeit lang einspringen. Die werden es allerdings wieder an Bedingungen auch knüpfen, dass es tatsächlich einen glaubhaften Weg zu einem palästinensischen Staat gibt.
Ja, die arabischen Staaten haben sich ja auch verstärkt involviert in diese ganzen Verhandlungen und die USA. Da können wir auch mal drauf schauen. In den Vereinigten Staaten streiten gerade die beiden Lager, wer denn überhaupt für den Erfolg des Abkommens verantwortlich sei. Joe Biden betont, er habe monatelang an genau diesem Stufenplan festgehalten. Trump wiederum hat gedroht, die Hölle würde sich entfesseln, wenn es jetzt keine Einigung gäbe. Wie schätzen Sie denn die Wirkmacht von Donald Trump in der Region ein?
Was Trump anbelangt und was ihn umtreibt, geht über Israel in gewisser Weise weit hinaus oder über die innenpolitische Lage. Es scheint schon so zu sein, dass er in dem ganz großen Wurf interessiert ist, den ganzen Nahen Osten umzuschreiben. Das hat vor allem damit eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien zu tun, bei dem sich ganz neue Investitionsmöglichkeiten auftun würden. Und das scheint für seine Administration wirklich jetzt die Priorität zu haben. Und dann muss es eben auch zu diesem Friedensabkommen oder beziehungsweise erstmal Waffenstillstand und dann zu einem dauerhafteren Abkommen kommen.
Soweit der Politikwissenschaftler Simon Fuchs von der Hebräischen Universität in Jerusalem zum möglichen Abkommen zwischen Israel und der Hamas für eine Waffenruhe im Gazastreifen nach 15 Monaten Krieg. Und das kommentiert jetzt auch Julio Segador aus dem ARD-Studio in Tel Aviv.
NDR Info. Die Meinung.
Es fällt einem schwer daran zu glauben, dass diese Waffenruhe, sofern sie Sonntagmittag wirklich in Kraft tritt, Bestand haben wird. Zu groß war der Hass zwischen den Kriegsparteien in den vergangenen 15 Monaten. Zu groß ist das Maß an Tod, an Zerstörung, an Feindschaft. Kann das wirklich mit einer Vereinbarung nicht vergessen gemacht, aber zumindest für den Moment weggewischt werden? Zweifel sind berechtigt, zumal die wesentlichen Kriegsziele beider Parteien nicht erreicht worden sind, zumal beide intern unter erheblichem Druck stehen, Erfolge vorzuweisen, am Ende als Sieger dazustehen. Die Stolpersteine auf dem Weg dorthin sind enorm. In Israel müssen verschiedene Institutionen der Waffenruhe erst einmal zustimmen. Und der Widerstand im Premier Netanjahus eigenen Reihen ist enorm. Es sind die Hardliner im eigenen Regierungsbündnis, die den Krieg erklärtermaßen fortsetzen wollen, um ihre Kriegsziele mit möglichst großer militärischer Kraft und Gewalt zu erreichen. Netanjahu hat sich, was die Zerschlagung der Hamas anbelangt, vom ersten Tag des Krieges an weit aus dem Fenster gelehnt. Und um es klar zu sagen, die Waffenruhe, gar ein Waffenstillstand, stehen dem diametral entgegen. Und die Hamas, kann man dieser Terrororganisation trauen? Sicher nicht. Schon bei der ersten Waffenruhe im November 2023 war es der Hamas nur darum gegangen, sich als Kriegspartei international darzustellen, sich gönnerhaft und vermeintlich menschlich zu zeigen bei der Geiselbefreiung, um so die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Das war das klare Kalkül des damaligen, inzwischen toten Hamas-Chefs Yahya Sinwar. Der größte Stolperstein auf dem Weg zu einem Waffenstillstand liegt aber in der Vereinbarung selbst. Denn die nächsten Phasen der Waffenruhe sollen inmitten einer mehr oder weniger brüchigen Feuerpause ausgehandelt werden. Mit Blick auf die vergangenen 15 Monate und den Verlauf dieses Krieges kann man kaum davon ausgehen, dass dies am Ende gelingen wird. Sowohl Israel als auch die Hamas werden während der ersten Phase der Vereinbarung ihre militärische Präsenz in Gaza weithin unverändert aufrechterhalten. Das zeigt die Skepsis auf beiden Seiten und es eröffnet beiden Kriegsparteien die Möglichkeit, die Kämpfe sehr, sehr schnell wieder aufzunehmen. Die vorliegende Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas ist ein erster, sehr fragiler Schritt auf einem sehr unwegsamen Pfad voller Stolpersteine. Der Druck von außen, endlich den Krieg zu beenden, ist enorm. Nicht minder groß ist der Druck von innen, den Krieg gegen den verhassten Gegner fortzusetzen. Keine guten Voraussetzungen für eine Waffenruhe, aus der erklärtermaßen ja mehr werden soll, ein Waffenstillstand, ein Ende des Gazakrieges. Es wäre den Geiseln und der geschundenen Zivilbevölkerung in Gaza, die schon jetzt die Verliererin dieses maßlosen Krieges ist, zu wünschen.
Soweit die Meinung von unserem Israel-Korrespondenten Julio Segador zu dem Abkommen zwischen Israel und Hamas. Aber jetzt warten alle darauf, dass die Regierung in Tel Aviv zu dem Thema zusammenkommt und es sich entscheidet. Aber könnte damit vielleicht auch eine Waffenruhe im Gazastreifen zu einem langfristigen Frieden werden? Das ist unser erstes Thema heute in den Themen des Tages gewesen. Ja, die Tage sind auch gezählt. In 4 Tagen übernimmt erneut Donald Trump im Weißen Haus die Regierungsgeschäfte der USA. Joe Biden hat sich vergangene Nacht vom Volk mit der traditionellen Farewell-Ansprache, dem Lebewohl, verabschiedet. Diese Reden der scheidenden Präsidenten zeichnen manchmal nochmal nach, für was man in seiner Amtszeit stehen wollte, wie man ins Geschichtsbuch eingehen möchte. Joe Biden hat die Rede für eine deutliche Warnung genutzt und am Ende bleibt auch die jetzt als wichtigstes davon hängen. Er warnte vor einer Lawine der Fehl- und Desinformation und vor einer Herrschaft der superreichen Tech-Milliardäre, die wie Musk, wie Zuckerberg und Bezos jetzt am Montag dann auch bei der Vereidigung im Publikum sein werden. Katrin Brandt.
Eine gefährliche Machtkonzentration in den Händen weniger extrem reicher Menschen. Davor warnt Joe Biden seine Landsleute.
Today. An oligarchy is taking shape in America.
Heute bildet sich in Amerika eine Oligarchie mit extremem Reichtum, Macht und Einfluss heraus, die buchstäblich unsere gesamte Demokratie bedroht, unsere Grundrechte, die Freiheiten und die faire Chance für jeden voranzukommen. Als Oligarchen wurden ursprünglich sehr reiche Unternehmer bezeichnet, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion dort die Politik beherrschten. Inzwischen wird der Begriff allgemeiner benutzt. Joe Biden nannte keinen Namen, aber vor wem er warnte, war klar. Elon Musk, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg vor den 3 reichsten Menschen der Welt. Wenn am nächsten Montag Donald Trump vereidigt wird, werden sie in seiner Nähe sitzen. Alle 3 haben Millionenbeträge an Donald Trump gespendet. Allen voran Elon Musk, der Gründer von Tesla und SpaceX, der sehr eng an Trump herangerückt ist und Aufgaben in der neuen Regierung übernehmen wird. Diese Verquickung von wirtschaftlicher und politischer Macht habe es schon mal gegeben.
And we've seen it before. More than a century ago.
Vor 100 Jahren haben sich die Menschen gegen die Raubritter erhoben und die Konzerne damals zerschlagen.
And busted the trust.
Mit dem Begriff Robber Barons, Raubritter, hatte Präsident Roosevelt Anfang des 20. Jahrhunderts reiche Industrielle bezeichnet, die sich auf besonders gewissenlose und unethische Weise bereichert hatten. Es gehe nicht darum, die Reichen zu bestrafen, sagte Biden in seiner Rede, die live im Fernsehen übertragen wurde, aber sie müssten sich an die Regeln halten. Die Amerikanerinnen und Amerikaner sollten auch den Kampf gegen den Klimawandel nicht aufgeben, forderte Biden. Seine Regierung habe gezeigt, dass man das Klima schützen und Arbeitsplätze schaffen könne. Aber mächtige Kräfte wollten ihren unkontrollierten Einfluss nutzen, um die Schritte zunichte zu machen, die er unternommen habe.
The powerful forces want to wield their unchecked influence to eliminate the steps we've taken.
Was dem scheidenden Präsidenten außerdem Sorge macht, ist, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner mit Fehlinformation und Desinformation überschüttet werden.
The free press is crumbling. Editors are disappearing. Social media is giving up on fact-checking.
Die freie Presse bröckele, Redakteure verschwenden und die sozialen Medien hätten es aufgegeben, die Fakten zu checken, so Biden. Die Plattformen müssten zur Rechenschaft gezogen werden, um Kinder und Familien zu schützen. An die Politik appellierte der scheidende Präsident, sie müsse dafür sorgen, dass die Verfassung geändert werde. Kein Präsident dürfe immun sein. Biden bezog sich auf die Entscheidung des obersten Gerichtshofs, nachdem ein Präsident nicht für Handlungen während seiner Amtszeit belangt werden könne. Auch seine Landsleute nahm Biden zum Abschluss in die Pflicht. Er habe seinem Land 50 Jahre lang gedient und es sei ihm eine große Ehre gewesen.
Now it's your turn to stand guard.
Aber jetzt ist es an euch, Wache zu halten, sagte Biden. Ich liebe Amerika und ihr liebt es auch.
I love America. You love it too.
Joe Biden, der scheidende 46. Präsident der Vereinigten Staaten. Damit kommen wir hier in den Themen des Tages nach Deutschland. Im April 2023 wurde das letzte Atomkraftwerk in Deutschland abgeschaltet. Russland hatte davor die Ukraine überfallen, das russische Gas kam nicht mehr in Deutschland an, die Speicher waren leer. War dieser Schritt da wirklich angemessen? In einem Untersuchungsausschuss des Bundestages wird seit dem Sommer schon nachgeforscht, ob die Bundesregierung damals wirklich verantwortlich eine weitere Verlängerung geprüft hat. Heute die letzten und vermutlich auch wichtigsten Zeugen, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Kanzler Olaf Scholz. Unser Hauptstadtreporter Martin Polanski beobachtet den Untersuchungsausschuss. Ich habe ihn gefragt, jetzt nochmal um alle auf einen Stand zu bringen, was werfen CDU und CSU konkret zum Beispiel Minister Habeck vor?
Also die Union wirft Minister Habeck vor, dass er, ähnlich auch wie Umweltministerin Lemke damals 2022, nicht ergebnisoffen geprüft haben, ob die Kernkraftwerke länger gebraucht werden, länger am Netz bleiben müssen nach dem russischen Großangriff auf die Ukraine, als eben auch die Energiekrise einsetzte, die Preise nach oben schossen, Sorgen vor Versorgungsengpässen dann auch sich breit machten. Und damals wurde ja zugesagt von Seiten von Habeck, dass es eben diese ergebnisoffenen Prüfungen gibt. Und aus Sicht der Union deutet einiges darauf hin, dass es eben nicht so war. Man spricht von einem großen Täuschungsmanöver damals und Habeck versucht das eben zu widerlegen.
Und diese Vorwürfe basieren worauf?
Ja, zum einen auf die Abläufe. Da fällt natürlich schon auf, dass, das Wirtschaftsministerium, auch das Umweltministerium da immer gesagt haben, es ging ja los praktisch im Februar mit dem Großangriff bis zum Machtwort des Kanzlers im Oktober 2022. Und eigentlich durchgängig konnte man schon sehen, dass, sagen wir mal, die Zurückhaltung mindestens sehr groß war aus diesen beiden Ministerien, sich irgendwie für eine Laufzeitverlängerung auszusprechen. Am Anfang war man auch strikt dagegen letztendlich. Mit Sicherheit auch, weil es für die Grünen ein Kernthema immer war, das Atom aus, der Ausstieg aus der Kernenergie. Das hat dann sich so ein bisschen aufgeweicht. Am Ende wurden ja dann auch die Kernkraftwerke 300 Monate länger am Netz gelassen als geplant. Und ein zweiter wichtiger Punkt sind eben gewisse E-Mails, die es gibt, die man kennt, die darauf hindeuten, dass mindestens auf Staatssekretärsebene im Wirtschaftsministerium und auch im Umweltministerium man doch sehr gebremst hat.
Minister Habeck sitzt gerade noch vor dem Ausschuss, aber grundsätzlich ist ja auch schon durchgekommen, er weist ja diese Vorwürfe komplett zurück. Wie erklärt denn er die Situation damals?
Er verweist darauf, dass er von Anfang an, auch aufgrund der politischen Lage, es ihm darum gegangen sei, eben Versorgungssicherheit herzustellen, beziehungsweise das sei eben oberste Priorität gewesen, dass es keine Blackouts gibt, um es ganz banal zu sagen. Und da habe es für ihn keine Tabus gegeben. Er sei also offen gewesen, zum Beispiel dafür, auch die Kohlekraftwerke wieder zum Teil ans Netz zu nehmen, die dann kurz vorher abgeschaltet worden war, wegen des Kohleausstiegs. Er habe sich dazu durchgerungen, auch diese LNG-Infrastruktur, Stichwort Flüssiggasterminals, aufzubauen. Auch das nicht gerade ein grüner Herzenswunsch. Und bei Atomen sei er ähnlich verfahren. Am Anfang habe es zwar diese erste Bewertung gegeben, die dann sehr schnell auf ein Nein hinauslief, aber da habe man immer wieder drauf geguckt, auch anhand der Lage, die sich auch verschärft habe letztendlich, auch weil Russland dann den Gashahn zugedreht habe. Und man sei eben immer ergebnisoffen dabei gewesen zu prüfen, habe Kosten, Nutzen abgewogen. Und letztendlich laufe der Vorwurf deshalb ins Leere. Das sieht die Union aber anders.
Bis der Kanzler irgendwann ja ein Machtwort gesprochen hatte und seine Richtlinienkompetenz einsetzte. Wir warten ja noch auf die Aussage von Olaf Scholz heute, aber das ist ja auch irgendwann passiert im Oktober 22. Inwieweit ist denn das nochmal ein Thema, dass es ja auch abgesprochen sein kann zwischen Habeck und Scholz, also um gesichtswahrend aus der Nummer rauszukommen?
Das wird mit Sicherheit ein großes Thema sein, also wie es zu diesem sogenannten Machtwort kam, also dass der Kanzler seine Richtlinienkompetenz eingesetzt hat im Oktober 2020 nach einem langen Streit innerhalb der Ampelkoalition. Manche mögen sich vielleicht daran erinnern. Also die FDP, die gesagt hat, die Atomkraftwerke müssen jetzt länger am Netz bleiben wegen der Energiekrise. Die Grünen, die mindestens zurückhaltend waren, um es mal so auszudrücken. Und der Kanzler hat dann gesagt, ja, also hier 3,5 Monate länger bleiben die am Netz, dann werden sie abgeschaltet, so eine Art Kompromiss. Ich habe den Eindruck bei diesem Ausschuss, man wird am Ende die letztendliche Wahrheit nicht herausbekommen. Aber es ist schon nochmal ganz interessant zu schauen, wie sich da die Abläufe im Jahr 2022 jetzt darstellen.
Soweit ein Zwischenstand zu dem Untersuchungsausschuss zum Atomausstieg. Da wird noch der Kanzler heute Abend erwartet. Es kann spät sein, zumindest sind die Protokollanten bis weit nach Mitternacht einbestellt. Das waren unsere Themen des Tages für heute, diesen Donnerstag, den 16. Januar. Und die hören Sie immer um kurz nach 5 und gleich danach stellen wir sie Ihnen auch als Podcast in der ARD Audiothek zur Verfügung.